Ein Ort zum Leben und sich sicher und geborgen fühlen. Das ist in jeder Lebenslage wichtig. Und es gibt Phasen, da gehört zu dieser Sicherheit und Geborgenheit, dass wirklich gute Pflege und Betreuung nicht weit ist. Der Rüsspark kann das bieten. Und das erst noch in einer wunderschönen Umgebung, idyllisch an der Rüss gelegen und eingebettet in naturnähen Park zu Niederwil im Kanton Aargau. Der Rüsspark hat ein umfassendes Angebot in der Langzeitpflege, nämlich höchstehende Pflege, Betreuung und medizinische Versorgung. Das Pflegeheim ist spezialisiert auf Demenz, Gerontopsychiatrie, Geriatrie und Palliative Care und hat zudem ein Hospiz. Menschen im Alter werden da fachlich kompetent, menschlich und mit ganz viel Herzlichkeit begleitet. Nicht umsonst ist der Rüsspark zertifiziert als Leading Nursing Home und natürlich auch von Qualité Palliative. Was ich wirklich schön finde, ist, dass der Rüsspark dazu auch noch Begegnungen im Pflegeheim ganz fest fördert. Nämlich finden regelmässig kulturelle Anlässe statt, wie Fachvorträge, Lesungen, Theateraufführungen, Ausstellungen oder Konzerte. Und das Kulturprogramm, das steht immer unter einem Motto, das alle zwei Jahre wechselt. Aktuell heisst das Motto «Heimwärts» und lässt dazu ein, über das Sterben, den Tod und die Endlichkeit zu reden. Weil wer über das Lebensende redet, gibt am Leben mehr Raum. Alles Wichtige findest du unter www.reusspark.ch. Und das war es mit der Werbung. Jetzt kommt deine Folge vom letzten Stück. Willkommen zum letzten Stündli. In diesem Podcast reden wir über Sterben, weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elina Ibello. Das letzte Stündli ist eine Produktion von Onda Productions. Onda Productions ist ein gemeinnütziger Verein. Der will dazu beitragen, dass wir offen über das Leben reden mit allem, was dazugehört. Du findest alle Infos unter onda-productions.ch. Es wird allerhöchste Zeit. Und zwar für zwei Sachen. Erstens, dass wir in diesem Podcast endlich mal über Herzensbilder reden. Und zweitens, dass wir das Gespräch mit Miriam Liechti, die du da gerade hören wirst, endlich veröffentlichen. Es ist nämlich so, der Verein Herzensbilder, der steht schon seit dem Tag 1 auf meiner Wunschthemenliste für den Podcast. Herzensbilder sorgt dafür, dass Familien, die ein Kind verlieren, oder auch ein älterer Teil, nochmal schöne Erinnerungsfotos überkommen. Mit der Vereinsgründerin Kerstin Birkeland habe ich schon fürs Buch «Zu Ende denken» und den Film «Zu Ende leben» zu tun gehabt, vor ganz vielen Jahren also. Und darum habe ich eben schon lange gewusst, über die wundervolle Arbeit von Herzensbildern müssen wir reden im letzten Stündli. Ja, und wie das Leben eben so spielt, hat jetzt das recht gedauert. Und dann ist das Leben einfach gerade noch ein zweites Mal dazwischen gekommen. Ich habe nämlich schon im Frühling 25, also vor bald 11 Monaten mit Miriam Liechti ein Gespräch aufgenommen für den Podcast. Und jetzt kann ich das endlich da rausgeben. Die Miriam Liechti ist Co-Präsidentin vom Verein Herzensbilder und setzt sich in dieser Funktion in ihrer Freizeit mit grossem Engagement für Familien ein, die von unheilbarer Krankheit betroffen sind. Mehr über den Verein hörst du in diesem Gespräch und natürlich findest du den Link zu der Website von Herzensbilder auch in den Shownotes zu dieser Folge. Auch im Beruf ist Miriam seit über 35 Jahren intensiv mit den Themen rund um Krankheit, Sterben und Tod im Kontakt. So lange arbeitet sie nämlich schon in der Pflege mit Schwerpunkt Kind und leitet aktuell das Kinder- und Jugendnotfallzentrum am Luzerner Kantonsspital Lux. In diesem Gespräch erzählt sie davon, wie sie Kinder und ihre Familie in so schwierigen, von Krankheit und Abschied prägten Zeiten begleitet und wie wichtig dass es dabei ist, auch die Fachpersonen, wie die Pflegefachleute, die die betroffenen Familien oft sehr nahe begleiten, nicht allein zu lassen. Besonders beeindruckt hat mich neben dieser grossen, langjährigen Erfahrung von Miriam ihre Offenheit in Bezug auf ihren eigenen Umgang mit Sterben, Tod und Trauer. Kurz vor unserem Gespräch ist Miriam, ihre Papi, gestorben. Und Miriam ist zum Zeitpunkt gerade mitten in dem Strudel hinein, wo Angehörige erfasst, wenn ein Familienmitglied stirbt. Ganz offen hat Miriam darüber geredet und unumwunden gestanden, dass sie viel weniger parat war für den Tod von ihrem betagten Papi, als sie im Voraus gemeint hätte. Ich hatte inzwischen noch mal kurz mit Miriam Kontakt, gerade am ersten Todestag von ihrem Papi. Und sie hat mir gesagt, dass sie sich inzwischen hat können ein bisschen Zeit nehmen zum Trauern. Und der Schmerz natürlich immer noch da ist. Am besten los ist gerade selber, was Miriam Lichti bewegt und wieso das Engagement vom Verein Herzensbilder so wichtig ist.
Hoi, liebe Miriam. Willkommen im letzten Stündli. Schön, dass du da mit mir über Sterben redest.
Hoi, Elena. Ich freue mich sehr, dass du da sein darf.
Wunderbar. Du bist ja schon dein ganzes Berufsleben lang eigentlich mit der Vulnerabilität des Lebens konfrontiert. Was war so dein erstes einschneidendes Erlebnis zu diesem Thema, gerade im Beruf?
Das erste, muss ich gerade ein bisschen zurückdenken. Ich glaube, so die ersten Verluste, die ich hatte, sind etwa nach etwa 3 Jahren, als ich im Berufsleben war. Ich habe bereits schon auf der Intensivstation gearbeitet und dort bin ich sehr oft mit dem Tod konfrontiert worden. Ja, das waren meistens Kinder, die nach Herzoperationen oder einfach auf die Welt gekommen sind und einen schlechten Start gehabt haben und dann so verstorben sind. Ich glaube, das war so der Start gewesen.
Und wie war das also am Anfang gewesen, die ersten solchen Erlebnisse? Wie hast du die wahrgenommen?
Ich habe mich immer sehr gut begleitet gefühlt und darum habe ich, das war für mich auch immer wichtig gewesen, dass ich nachher andere Kolleginnen und nachher auch als vorgesetzte Mitarbeiter immer gut begleitet habe, weil das ist extrem wichtig, dass man jemanden hat an der Seite, der mit einem den Weg geht. Meine Tochter arbeitet jetzt auch im Kinderspital und auch sie hat schon in der Ausbildung so das erste Mal das erlebt und wie wichtig das es war, dass sie jemanden an ihrer Seite hatte, der ihr einfach gut schaut.
Was heisst denn gut schauen in diesem Kontext?
Ich glaube, dass man gewisse Sachen zusammen machen kann. Dass man nicht unbedingt allein mit dem verstorbenen Kind ist. Dass man nur darüber reden kann, was mit einem auch so passiert. Ich glaube, das ist das A und O.
Und auch nicht einfach so quasi weiter im Text.
Ja, genau. Also ich glaube, dass man dem auch Raum gibt. Ich habe das einmal erlebt beim Arbeiten, also Jahre später, wo das Kind verstorben ist und wo dann so ein bisschen der Druck gekommen ist, man sollte jetzt eigentlich den Platz frei machen, weil es ist ein Kind angemeldet und entweder muss man das abweisen ins andere Spital oder aber eigentlich wäre es gut, man könnte den Platz frei machen. Und du hast gemerkt, die Pflegenden sind noch hinten und vorne nicht bereit gewesen, dort jetzt schon wieder ein anderes Bett anzustellen und wieder in die Aktion zu gehen. Und das ist schwierig, oder? Einerseits hast du den Druck, dass es muss weitergehen, oder? Es hat den Nächsten. Das nächste Kind hat den Platz nötig, aber du bist selber, oder das Pflegepersonal ist noch gar nicht bereit, das sagt die schon jetzt irgendwie können noch loszulassen. Das
ist wahrscheinlich gerade auf der Intensiv oft das Thema, oder? Dort musst du quasi reagieren auf Notfälle.
Ja, genau.
Also, was willst du denn? Ja, dann bist du wie ein bisschen ausgeliefert. Wie tun wir denn das auffangen?
Also wir hatten dort eben ein Care-Team bei Zürich, wo ich ein paar Jahre dabei war. Und in so einem Moment ist es eben gut, wenn du dann jemanden vom Care-Team rufen kannst, dann kannst du einerseits dann halt den Platz trotzdem frei machen, weil du kannst dann mit dem Kind und mit der Familie in einen anderen Raum hineingehen und kannst trotzdem dem einen guten Raum geben und Zeit geben vor allem. Und natürlich auch die personelle Unterstützung, wo vielleicht eben sonst eine Pflegefachperson wieder muss weiterarbeiten.
Ja. Wie bist du bei diesen Erlebnissen dann nach Hause gegangen?
Also wir haben immer geschaut, dass wir das gut im Team besprechen können und das eben ein Debriefing macht. Und wenn das gut funktioniert, dann bin ich eigentlich fast immer sehr gut heim. Also dann habe ich es wirklich dort los. Ist auch immer, also es braucht ein bisschen Zeit, oder? Das ist, wenn das jetzt eher keine Geschichte Ende wäre, dann muss man, also dann bleibst noch ein paar Stunden drüber aus dort. Aber wenn es so ja, wenn man ein bisschen Zeit hat, um das wirklich vor Ort abschliessen, dann ist das die bessere Variante. Also wenn man rausgeht und man nimmt eben etwas heim, dann ist das schwierig.
Mhm.
Ist das ja nicht gut. Und in der Regel habe ich das wirklich gut können, so abschliessen. Es ist ja immer ein bisschen darauf an, in welcher Rolle das ich war.
Mhm.
Ob ich gekämpft habe um ein Leben von einem Kind, also als Pflegeperson, also auf der Anästhesie nachher, oder ob ich im Care-Team war, weil dann habe ich ganz einen anderen Hut angehabt. Und wenn ich im Care-Team war, dann habe ich nie etwas heimgenommen, weil dann ist es wirklich eine andere Funktion gewesen, wo ich einfach den Angehörigen zur Seite gestanden bin. Aber wenn du gekämpft hast um das Leben, dann ist es eine andere.
Ja, logisch, ist natürlich dann musst du wie deine Vorstellung von wie es weitergeht anpassen, oder?
Mhm.
Und dann als Care-Team-Mitglied gerufen wirst, dann weisst du eigentlich schon, was die Ausgangslage ist und dass es jetzt nicht mehr ums Überleben geht, sondern ums Annehmen von dem, was leider passiert ist, oder?
Ja, dann geht es wirklich so um Begleitung von den Angehörigen.
Mhm.
Also es kann auch sein, dass man über Sterben hinweg gerufen worden ist. Also das hat schon auch Einsätze. Aber man ist in einer anderen Rolle. Und das ist deutlich einfacher, als wenn man um ein Leben gekämpft hat. Das ist so. Meistens eben habe ich das sehr gut können. Ich kann einmal einen Moment gehabt, wo ich innerhalb von 10 Tagen 3 Kinder verloren habe unter meinen in meinen Händen. Und da beim dritten habe ich gemerkt, ich kann mich nicht mehr schützen. Mhm. Das ist ein bisschen schwierig geworden. Aber normalerweise...
Was hast du denn gemacht in dem Moment? Also du hast ja immerhin gemerkt, jetzt ist irgendwie wie eine Grenze überschritten?
Ja, ich habe mir Unterstützung von außen geholt. In dem Moment, ja.
Ja, etwas, was du, nehme ich an, auch anderen würdest empfehlen, oder?
Ja, also... Als erstes würde ich empfehlen, nochmal das bereden, was war im Team. Häufig ist es eben, dass man dann so gewisse Sachen vielleicht noch nicht ganz versteht oder noch Zweifel hat, hätte man das noch machen können oder das noch, oder haben wir das Richtige gemacht, oder dass man die Situation nochmal gut anschaut mit jemandem, wenn das noch nicht passiert ist. Und sonst, häufig ist es so ein nochmal darüber reden, der erste Schritt nachher auch, um das zu verarbeiten.
Was ist denn so im Alltag deine wichtigste Aufgabe, wenn du mit Kind und ihrer Familie zu tun hast?
Ich leite im Moment ja die Kindernotfall in Luzern und da habe ich verschiedene Rollen natürlich. Ich bin einerseits klinisch tätig, dann mache ich genau das, was meine Mitarbeiter auch machen, dass ich mache die erste Jahre für den Kind. Ich mache eine Einschätzung, wie schnell dass sie eine Behandlung haben oder eine Therapie haben und probiere dort den Eltern so die Sorge zu nehmen, wie schlecht es dem Kind geht, oder beziehungsweise sie einfach zu unterstützen, okay, jetzt schauen wir, jetzt teilen wir uns so die Sorge und wir schauen, dass dem Kind geholfen wird. Das ist eigentlich so.
Also wie so du bist so ein bisschen die Person, die versucht, dann in dem Moment ein bisschen Ruhe zu vermitteln.
Ja, und vielleicht objektiv die Situation anzuschauen, oder? Weil, meine, für Eltern, es ist das Kind, wo sie 2 Tage über 40 Grad Fieber hat und sie haben die Nacht nicht geschlafen und so, das ist schwierig, oder? Und haben häufig sehr grosse Ängste. Und wenn wir es dann anschauen, können wir sagen, nein, ich mache mir im Moment keine Sorgen um das Kind. Und das ist
gibt
häufig
schon viel Ruhe.
Genau. Mhm. Manchmal mache ich mir Sorgen und dann agieren wir natürlich aber auch sehr schnell.
Mhm. Und dann bist du auch offen. Nehme ich an.
Wie meinst du offen?
Den Eltern gegenüber. Oder dann sagst du Eltern gegenüber auch, jetzt müssen wir wirklich zuerst mal ganz genau anschauen. Oder wie gehst du dann auf sie zu?
Ja, also dann sagen, ja, es ist richtig, dass sie gekommen sind, es ist gut, dass sie gekommen sind. Wir schauen jetzt, dass wir ihrem Kind können helfen können.
Mhm. Wahrscheinlich ist es ja auch einfach wichtig, dass du wie signalisierst, du nimmst wahr, dass sie sich Sorgen machen und und du nimmst das auch ernst. Mhm. Kannst du es vielleicht bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen?
Ja, ich merke gerade, also wir haben ja ganz viele Bagatellsachen.
Ja, oder? Klar.
Und, aber die Eltern kommen auch bei Bagatellsachen ja manchmal sehr aufgeregt. Und wenn man sich kann bestätigen in dem, okay, ja, ich nehme ihre Sorgen ernst, ich verstehe, dass das schwierig ist, kann man sie häufig ein bisschen, ja, schon ein bisschen oben abholen. Und wenn sie sich verstanden fühlt, dann ist nachher die weitere Zusammenarbeit in der Konsultation viel, viel einfacher. Ja.
Mhm. Was sind so die besonders schwierigen Situationen in diesem Alltag?
Die Erwartungshaltung von Eltern. Also sie haben sehr häufig eine klare Erwartungshaltung, was jetzt da passieren muss. Warten tut niemand gern. Und die, die halt eben aus unserer Sicht nicht gross gefördert sind, die müssen warten. Die werden so hinten angestellt von denen, die Dringliche behandelt haben. Das klingt immer alles sehr logisch, wenn man nicht betroffen ist. Aber wenn man so eben schon... Ja, wenn man mit dem eigenen Kind da ist, dann findet man, ja, mein Kind ist auch krank. Und so die Erwartungshaltung ist manchmal schwierig. Mhm. Also, dass sie das Gefühl haben, man macht zu wenig schnell für sie oder müsste halt mehr Personal einstellen. Und. Das ist so, ja.
Mhm. Mhm. Wahrscheinlich würdest du dann einmal sagen, ja, gern. Mehr Personal.
Ja, also es ist ja gar nicht realistisch. Du kannst die Spitze gar nicht brechen, wo es zwangsläufig gibt. Ich sage immer, ich habe entweder zu viele oder zu wenig Leute auf dem Notfall. Und, ja, ich kann am Mittwochmorgen eine Mail für 3 Kinder auf dem Notfall haben, kann aber auch 30 haben, mit dem genau gleichen Personal.
Ja. Ja.
Das ist einfach, du kannst nur Zahlen über das Jahr anschauen und dementsprechend so deine Schichten planen. Aber es gibt immer die Ausreißer. Und das ist ganz schwierig, gegen rauf und gegen oben zum Aushalten. Aber das ist das Notfallgeschehen, mit dem müssen wir leben.
Mhm. Was sind die schönen Situationen?
Auf dem Notfall finde ich das Schönste, wenn Eltern, also wenn ich zum Beispiel auch Patienten triagiere und beim Rausgehen laufen sie zum Teil an einem vorbei und winken mir so oder bedanken sich so einfach. Mhm. Kann manchmal nur ein Nicken sein oder manchmal so beim Tschüss sagen. Und das finde ich immer so, denke ich, okay, gut, guten Job gemacht heute. Also sie gehen raus und sind, ich glaube, recht zufrieden.
Mhm. Schön.
Mhm.
Und dann gibt es ja auch, dass eben, das haben wir jetzt vorhin schon kurz angetönt, dass es, ja, dass es auch sein kann, dass ein Kind verstirbt. Oder dass in dem Moment, wo du die Familie bei dir hast, klar wird, da ist etwas, wo vielleicht das Kind nicht wird überleben.
Ja, das gibt es. Das gibt es leider immer wieder einmal, sicher ein bisschen weniger jetzt in meiner Funktion, wenn ich jetzt bin, als früher, als ich auf der Anästhesie gearbeitet habe. Dort ist das, ja, also ich sage immer, in meinen Händen sind etwa 150 Kinder gestorben und das sind sehr viele. Oder? Natürlich bin ich 30, 35 Jahre im Beruf, aber das sind viele. Und das ist natürlich immer schwierig und emotional und ja, hinten dran steht immer eine Familie, Angehörige, ein ganzes Netzwerk, wo ja, wo du weißt, jetzt geht es richtig los bei denen. Mhm.
Und was braucht denn die Familie?
Ja, ich glaube im Moment, ich probiere so ein bisschen einen guten Schleusenwert zu sein für sie, dass ich ihnen in der initialen Zeit, das ist ein kurzer Moment, oder das sind vielleicht ein paar Stunden, für sie kann da sein, ihnen kann einen gewissen Halt geben in Optionen, was könnte man jetzt machen. Einerseits, was muss man machen, was sind so die nächsten Schritte für Behördengänge und so, aber einfach auch, was gibt es für Optionen und dass ich sie kann auffangen in dem, wo sie jetzt gerade drin sind, dass ich sie wieder handlungsfähig mache oder schaue, dass es Personen gibt, die handlungsfähig werden.
Mhm.
Häufig, ja, manchmal muss man jemanden dazuholen, der das kann. Ja.
Und was brauchen Sie auch dann längerfristig, jetzt unabhängig von dieser einen spezifischen Rolle, die du dann gerade hast, sondern so?
Ich glaube, Sie brauchen Menschen um sich herum, die die Situation anerkennen, was es war, wo sie nicht negieren, die mit ihnen einfach den Weg gehen. und ja, schauen, was brauchen sie und auch nicht das Gefühl haben, dass die trauernden Menschen oder Menschen mit Verlust auf sie zukommen, sondern du musst auf die Menschen zugehen.
Mhm.
Weil für das andere reicht in der Regel Kraft nicht. Also du kannst, wenn du jemandem sagst, der einen Verlust gehabt hat, ja, melde dich einmal, wenn du irgendwie sagst, das wird nicht funktionieren, sondern du musst dich repetitiv immer wieder melden.
Du hast ja auch eine Ausbildung gemacht zur Familientrauerbegleiterin. Was ist dort das Wichtigste für dich, zum, ich weiss nicht, neu lernen oder auch einfach nur bestätigt überkommen, so die wichtigste Erkenntnis?
Ich glaube, die wichtigste Erkenntnis war für mich, dass ich intuitiv all die Jahre schon das Richtige gemacht habe. Und das hat mich auch sehr gefreut, also, dass ich eigentlich ein gutes Gespür habe für die Menschen, was sie brauchen und was eben nicht. Und dann hast du einfach noch Skills dazugelernt oder so die Wichtigkeit, eben, dass die erste Zeit extrem eine wichtige Zeit ist, dass man dem muss viel Raum und Platz geben, dass man eben ganz viel schief machen kann für den weiteren Weg, wenn man die initiale Phase irgendwie verhaut, wenn das nicht gut gestaltet worden ist. Und ja, so ein bisschen eben, dass man einen trauernden Mensch, dass das Umfeld immer wieder muss kommen. Ich glaube, das ist etwas, wo mir sehr geblieben ist. Dass man Angebot immer wieder macht. Und auch wenn man vielleicht von 5 Mal kommt auf einen Spaziergang oder kommt auf einen Kaffee, ein Nein kommt, dass man nicht aufhört.
Dass man dranbleibt.
Ja, dass man dranbleibt und mit konkreten Sachen kommt.
Ja, ja. Du bist ja auch Co-Präsidentin vom Verein Herzensbilder seit bald 3 Jahren. Hast du dort zusammen mit der Anja Tamburini, gell, das Präsidium übernommen. Warum jetzt auch noch so ein Ehrenamt neben deiner beruflichen Tätigkeit, wo ja schon so oft auch mit dem konfrontiert bist?
Ich bin vor, ja, es ist das etwa 8, 9 Jahren angefragt worden von der Kerstin Birkeland, die den Verein gegründet hat, ob ich mitmachen würde im Vorstand. Sie hat den Vorstand vergrössert und ich habe sofort Ja gesagt, weil es für mich, ich habe den Verein gekannt und meine Tätigkeit im Care-Team, also ich habe gewusst, was Herzensbilder macht und ich habe, für mich ist sofort klar gewesen, ja, da will ich Zeit geben. Also es ist mir wichtig, können ehrenamtlich etwas zu machen und was für mich sehr sinnstiftend ist, also es braucht viel Zeit von meiner Freizeit. Das ist manchmal ein 10-20% Job, den ich daneben halt ehrenamtlich mache, halt eben vieles am Wochenende. Aber ich finde es eine extrem eine schöne Geschichte, die dahinter ist und das tue ich gerne unterstützen.
Was ist denn die Mission?
Die Mission von Herzensbilder ist, dass man Familienbilder schenkt an Personen, also an Familien, die akut in der Krise sind. Also, ich würde sagen, etwa 80-90% sind Sternenbabys, die auf die Welt kommen. Also Kinder, die entweder im Mamabauch verstorben sind oder dann nach der Geburt versterben. Also, wo wir einen grossen Pool an Fotografen haben und Stylisten, wo wir, wenn wir angefragt werden, wo wir vor Ort schicken, sei das ins Spital, Geburtshaus oder wenn wir zu jemandem heim, wo Familienbilder macht. Und jetzt, wenn man die Sternenkinder anschaut, die haben ja, in der Regel gibt es noch gar keine Fotos von denen. Und das Zeitfenster, wo man die Kinder fotografieren kann, ist ganz extrem kurz. Oder? Und in der Regel kommt man als Betroffener gar nicht auf die Idee, dass man jetzt ein Foto machen sollte, weil ja, die Familien sind komplett unter Wasser, total im Sturm rein und dann ist es extrem hilfreich, aber wenn jemand auf uns aufmerksam macht und dann kommt der Fotograf und macht Familienbilder und das ist für die Familie ist das nachher zum Weitergehen extrem wichtig. Also das ist, die Bilder kommen eine ungeheure Bedeutung über, zum nachher weitergehen, weil es ist ein, ja, es ist ein Beweis, dass das Kind da war. Und es ist ein Beweis, dass man Mutter oder Vater oder Eltern geworden ist. Und zeigt das manchmal, je nach Zustand vom Kind, wenn das auf die Welt kommt, ist vielleicht tut schon gar nicht mehr so schön, aber da kann man vielleicht mit den Händen machen oder so. Also es ist ein Zeugnis vom Moment.
Mhm.
Wir gehen auch zu Eltern, die palliativ sind, also wo ihnen gegen das Lebensende gehen. Dort ist es mehr so für die Hinterbliebenen dann auch nochmal, ja, nochmal auch Fotos, die man in der Endphase vielleicht gemacht hat, um auch das einfach noch den Moment können festzuhalten, wie stark dass man war auf dem Weg.
Mhm.
Und so, manchmal sind es auch einfach auch Mutbilder, oder, um eben einen Weg noch weiterzugehen. Also das heisst ja nicht, dass man immer dass es immer schlecht rauskommt. Manchmal sind es wirklich Familienbilder, die sehr viel Mut machen, um den Weg, den man muss gehen muss, irgendwie gut zu machen.
Mhm. Und um diese Phasen auch würdigen.
Mhm. Absolut. Sag ich mal, es ist so, um den Moment festzuhalten, auch die Emotionen festzuhalten, die gewesen sind.
Ja, und gerade ich denke, eben gerade wenn es um Sternenkind geht oder auch überhaupt einfach um Kind, irgendwie so das, was du jetzt gesagt hast, das Beweisfoto, das hat mich jetzt schon auch noch recht beeindruckt. Es ist ja dann wie für Trauernde nicht selten so, dass sie irgendwann wie das Gefühl bekommen, alle haben es vergessen. Und das höre ich sogar von Trauernden, die nicht Kinder verloren haben, sondern vielleicht einen Partner verloren haben, die wie sagen, hey, der Mensch, es fragt niemand mehr nach ihm. Der ist wie einfach, wie wenn er nie da gewesen wäre. Und als Trauernde ist das ja wahnsinnig schmerzhaft. Und das ist jetzt auch gar nicht ein Vorwurf oder so. Ich glaube, das ist ja nie eine Absicht dahinter. Aber also gerade bei Menschen, die Kinder verlieren, ist das, glaube ich, auch nicht selten so, dass irgendwie nach 10 bis 20 Jahren das für niemand mehr ein Thema ist, außer für sie selber.
Ja, manchmal schon viel früher. Oder? Das ja. Ich sage immer, oder ich schreibe das auch häufig dann in den Bericht, ich wünsche euch ein Umfeld, das nie vergessen, dass ihr zum Beispiel Eltern sind, oder? Dass ihr Eltern von zwei Kindern sind, eins da und eins das Himmelskind. Und ich glaube, ich weiß nicht einmal, ob es wirklich so ein Vergessen ist vom Umfeld, sondern es ist einfach das Gefühl, es ist der richtige Weg zum Weitergehen, dass man das so in eine Schublade reinpackt und weitergeht. Aber
in der Vergangenheit lässt. Oder?
Genau. Ja. Und aber die Betroffenen selber, für die hat das sehr häufig, haben die Kinder das Leben lang einen ganz hohen Stellenwert. Und ja.
Die sind wissen, irgendwie immer noch da, oder?
Ja, und sie wissen ja manchmal auch gar nicht, wenn man sie fragt, ja, hast du Kind oder so, was sie sollen sagen.
Mhm. Ja, ja.
Weil wenn sie sagen, ja, ich habe Kind, dann frage ich, ja, wie alt ist es? Ja, es ist gestorben nach der Geburt. Wenn sie sagen, nein, ich habe kein Kind, dann fühlen sie sich schon fast verraten, also dass sie ihr eigenes Kind verraten. Schwierig, oder?
Mhm.
Und je nach Situation sagen sie einfach etwas oder nicht, wie wenn sie sagen, ja, ich habe eins verstorben, dann wird das noch unter Umständen auch zum Thema gemacht, was sie vielleicht jetzt in dem Moment gar nicht wollen. Mhm. Irgendwo auf einem Apero bist, irgendwann willst du das vielleicht jetzt nicht gerade aufkochen.
Mhm. Mhm.
Und je nachdem.
Mhm.
Aber es gibt wirklich auch Familien, die das konsequent immer benennen, dass sie ein Himmelskind haben oder zwei Himmelskinder haben. Es gibt ja zum Teil auch, dass jemand mehrere Kinder verliert. Ja.
Mhm. Ja, das ist auch etwas, was ich sehr viel höre von Eltern. Ja. Und wie stelle ich mir jetzt das vor, wenn jetzt jemand weiss, mein Kind stirbt, dann kann man mit euch schon mal Kontakt aufnehmen.
Ja, also wir tun es immer abklären, ob sie in unser Einsatzgebiet hineingeht. Man schaut an, wie ist die Situation, man schaut es immer als Ganzes an. Und dann suchen wir, also wir haben 365 Tage eine Einsatzleitung, wo die Abklärungen macht, wo mit der Angehörigen oder mit dem Spital Kontakt aufnimmt. Und nachher haben wir eine eigene Plattform, also wo wir unsere Fotografen anschreiben, wo wir den Einsatz aufgleisen und schauen, dass jemand ja, den machen kann. Das ist zum Teil manchmal ganz einfach, manchmal ganz schwierig, je nach Zeit. Und häufig pressiert sie auch ein Stück weit. Und dann bin ich auch immer sehr erstaunt, wie viel Weg das zum Teil die Fotografen auf sich nehmen. Also es ist ihnen selber auch sehr wichtig, dass man jeden Einsatz wirklich machen kann. Und wir können auch praktisch jeden machen, und wenn es mal aus irgendeinem Grund nicht geht, dann können wir eine Bildbearbeitung anbieten. Oder dann beten wir das Spital, sie sollen mal Bilder machen, dann müssen wir die professionell bearbeiten.
Ah, okay, dass ihr dort noch Lösungen sucht, falls jetzt wirklich nicht...
Aber eigentlich, schaut man, dass man den Einsatz aufgleisen kann. Und dann wird ein Team zusammengestellt, das ist auch immer die Frage, also vor allem so ein bisschen bei onkologischen Patienten, ein Teenager, der onkologische Erkrankung hat und so, dann schaut man auch, braucht die Person noch eine Visagistin, die auch noch schöne Frisur macht und ein bisschen schminkt, ein bisschen Sorgen aus dem Gesicht malt. Oder eben auch die Eltern rund um die Mami. Und dann wird das Team zusammengestellt und ein Zeitpunkt, aber häufig ist das so heute, für heute jemanden oder für am Abend oder für morgen, je nach Situation. Und dann wird das so aufgeleistet und die Fotografen werden von der Einsatzleitung eng begleitet mit Informationen, die melden sich auch wieder zurück, ist alles gut gelaufen, braucht es von unserer Seite her an die Institution nochmal eine Rückmeldung. Wobei, wir arbeiten aber schon 13 Jahre mit all diesen Kliniken zusammen. Man kennt uns und wir wissen, wo man ein bisschen mehr schauen muss und wo es schon extrem gut läuft.
Das habe ich in der Vorbereitung wie so für mich auch gedacht. Eigentlich sind ihr gar nicht mehr wegzudenken aus dem Bereich der Leistungserbringer quasi. Also so in dem Palliativ-Care-Bereich ist wie so ein bisschen, denke ich, manchmal ist es eigentlich noch verrückt, oder? Wie schnell das kann gehen, dass man so ein Angebot schafft und plötzlich alle merken, genau das brauchen wir, oder? Das hat wie vorher niemand können, warum auch immer.
Ja, das ist ja so, also Herzensbilder, wenn man daran denkt, man braucht Herzensbilder, dann ist es extrem wichtig für die Personen, die uns rufen. Ich denke, es ist wirklich nicht mehr wegzudenken. Aber schlussendlich sind wir ein Verein und wir sind auf Spendenbasis. Genau. Also wenn wir keine Spenden haben, dann irgendwann müssten wir das abbrechen. Also wir leben wirklich vollumfänglich von den Spenden. Und das ist, es wird von Jahr zu Jahr auch schwieriger. Also das ist ein grosser Druck, den jetzt eben auch wir vom Vorstand haben, dass wir merken das gut, dass es von Jahr zu Jahr schwieriger ist.
Ja, okay.
Obwohl alle finden, das ist eine super Sache und gut. Aber,
und was würden wir, oder wenn ich jetzt auch nur schon denke, aus der Fachwelt, oder was würden wir machen, wenn wir nicht könnten, Herzensbilder anrufen?
Ja.
Oder es ist ja auch gut für mich als betreuende Fachperson, etwas können zu empfehlen, etwas können anzubieten, weil man ist ja so hilflos in dem Moment. Das ist wie etwas, was man machen kann.
Ja, und es ist ein mega schönes Angebot, wo man den Angehörigen machen kann. Ja. Oder? Und
aber ja, das...
Ja, ich meine, und natürlich, man kann ein Produkt auch verkaufen und das sind wir aber weit weg davon, oder? Das wollen wir nicht. Also, wenn du in dem Moment müsstest sagen, uns kostet so ein Shooting etwa 1'000 Franken insgesamt, oder? Mit der ganzen Infrastruktur rundherum, die es halt braucht, von IT über eben Leute, die wo bezahlt werden für das. Spesen und so weiter. Und das würde ja kein Mensch machen in dem Moment. Also, ich glaube, das würde...
Ja, es ist ja wie auch nicht die Idee.
Genau, oder? Es ist nicht die Idee.
Aber ihr seid vor allem über Kleinspenden finanziert.
Ja, einerseits haben wir eine grosse Community, die uns mit Kleinspenden und wir sind auch, ich tue das auch um jede Spende, also dankbar. Wir haben aber auch, also wir schreiben natürlich auch viele Stiftungen an. Das ist ein grosser Teil von meiner Tätigkeit und von meiner Vorstandskollegin, dass man wirklich Stiftungen für Stiftungen anschreibt und ihnen unsere Mission näher bringt, Emotionen weckt. Das ist ein sehr schönes Dossier gemacht und sie ganz konkret gefragt, könnt ihr uns unterstützen mit 10'000, 20'000 Franken pro Jahr zum Beispiel. Und das ist dann in der Regel ja, es ist immer ein riesen Erfolg, wenn man jemand zusagt, oder? Das ist dann aber, in der Regel sind das einmalige Spenden, oder? Also du bist eigentlich,
genau, du fängst immer wieder.
Du fängst immer wieder von vorne an. Es ist eigentlich so eine never-ending Story.
Ja, das ist ja allgemeine Schwierigkeit in diesem Bereich.
Ja.
Genau. Haben ihr aber auch Spenden dann in dem Sinn von Familien, die von euch schon profitiert haben, wo ihr begleitet habt mit Fotos und nachher wie sagen, in einer anderen Lebensphase, wir unterstützen jetzt Herzensbilder, ja, auch, dass andere auch von dem etwas haben.
Ja, das haben wir ganz unterschiedlich. Manchmal kommt im Rahmen von einer Abdankung zum Beispiel, dass dann vielleicht das Opfergeld gesammelt wird, oder beim nächsten Geburtstag von der Großmutter, dass sie sagt, ich bin so dankbar, habe ich von meinem Enkel ein Bild, hätte ich sonst nie die Möglichkeit gehabt, dass sie sagt, ich will nicht zum 70. Geburtstag, sondern bitte Herzensbilder spenden. Das ist schon das. Aber wir haben manchmal auch wirklich auch sehr hohe Spenden von Familien, die selber Bilder bekommen haben, die uns so die Dankbarkeit zurückgeben.
Und es dann vielleicht anderen können ermöglichen, die Mittel gar nicht hätten, oder für eine grosse Spende.
Ja. Und die kommen dann häufig, aber erst ein bisschen später, oder? Wenn sie, es braucht extrem viel Zeit, und dann sind sie sich so der Wichtigkeit von diesen Bildern so bewusst.
Ja. Ich finde es mega interessant, wie das jetzt immer wieder das Thema ist, dass man es manchmal in dem Moment gar nicht realisiert, wie wichtig dass die Bilder dann irgendwann sein können. Ich glaube, bei der Kerstin war das ja auch ein bisschen so gewesen, bei der Gründerin. Dass sie wie gar nicht daran gedacht haben, Bilder. Also dort hat es ja Herzensbilder noch nicht gegeben, logischerweise. Wo der Till gestorben ist, ihr Sohn. Und sie haben wie gar nicht so daran gedacht und nachher gemerkt, hey, ich hätte so gerne noch ein Foto gehabt, ein gutes.
Ja. Ich glaube, wenn ein Kind so krank ist, wie es eben der Kerstin ihr Sohn war, da ist einfach, die Familie ist schon gesplittet, oder jemand ist im Spital bei einem kranken Kind, der andere Elternteil ist vielleicht zu Hause mit dem Geschwisterti und so, und irgendwie gibt man sich so Klinken in die Hand. Und so als Familie selber ist man wenig zusammen, und wenn man zusammen ist, denkt man sicher nicht daran, machen jetzt noch gute Fotos. Das muss einem jemand sagen in so einer Situation. Und manchmal erleben wir auch, dass dann die Familie sagt, initial habe ich mir das gar nicht vorstellen können, jetzt ein Bild zu machen, aber wir sind dann so positiv beeinflusst worden, oder so, machen sie es doch aus der Erfahrung, dass sie denken, okay, es macht wahrscheinlich Sinn, was die sagt. Es gibt auch manchmal Eltern, die Bilder vielleicht initial gar noch nicht so lange noch ein Moment brauchen, bis sie überhaupt das Bild anschaut. Oder ein Elternteil sagt, ich schaue die Bilder. Ich habe noch nie reingeschaut. Und jemand anderes sagt, und ich schaue sie jeden Tag am Morgen an. Auch das ist sehr einfach unterschiedlich.
Ja, das glaube ich. Was hat dich die Tätigkeit vor allem gelehrt bis jetzt?
Demut. Demut mit dem Leben. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das... Immer wenn ich die Berichte schreibe, dann tauche ich so ab in die Momente, in die Familiengeschichte. Und also, wie ist der Aufruf passiert? Wie ist dann nachher das Shooting gewesen? Und dann aus der Rückmeldung. Und dann denke ich immer, ich habe bis jetzt einfach schaurig viel Glück in meinem Leben gehabt. Und das ist wahrscheinlich auch die Motivation, dass ich bereit bin, Zeit ist ja auch wertvolle Zeit von mir, wo ich bereit bin, für ein Herzensbild anzugeben. Weil ich weiss, das kann ja bei mir auch etwas umschlagen. Und dann bin ich vielleicht auch, also nicht vielleicht, ja, dann bin ich auch froh, wenn jemand anderes Zeit hergibt für mich.
Ja, und es eben wirklich nicht selbstverständlich ist, dass es einem nicht passiert.
Es ist niemand gefeit, also...
Wann hast denn du selber zuletzt um einen Menschen getrauert?
Ja, ich bin eigentlich gerade mittendrin. Aber mein Vater ist vor 5 Wochen gestorben. Ich bin eben noch nicht gar nicht so mitten in der Trauer. Aber also ich habe so Trauerpfützen, die ich im Moment aktiv kann, rein, reingumpen und dann mich wirklich so mit ihm kann verbinden und auch gut kann trauern. Aber ich bin noch sehr in der Aktion, am Organisieren, am Machen, am Regeln. Also das Familiensystem ist komplett auseinandergerissen worden, als er verstorben ist. Weil er so von dem funktionierenden Zahnrad mit meiner Mami irgendwie 80-90% dargestellt hat. Und da haben wir eigentlich immer noch am Funktionieren, dass es irgendwie für unsere Mami weitergeht und irgendwie gut weitergehen kann.
Und du hast dich ja schon lange überhaupt mit dem Thema befasst. Dir ist die Endlichkeit sehr bewusst. Du hast auch gewusst, deine Eltern sind nicht mehr so jung. Hast auch schon gesagt, das könnte eigentlich jederzeit passieren. Und was jetzt passiert ist, wie war das?
Ja, ich habe immer gesagt, meine Eltern sind alt, 85 und bald 89. Und für mich war immer klar, es kann jeden Moment ein Telefon kommen. Und habe mich viel mit dem befasst und habe den Eindruck gehabt, ich bin ein bisschen bereit. Und ich bin hinten und vorne nicht bereit. Also es hat mich eiskalt verwünscht. Ich habe mich wirklich den Moment gefühlt, als ob man mir den Boden komplett unter den Füßen wegreißt. Also das Telefon ist 21 Sekunden gegangen, als meine Schwester mir angerufen hat. Der Papa ist gestorben. Und ich war nicht mehr in der Lage, zu reden. Ich habe nur noch geschrien. Also ich habe abgehängt und ich habe nur noch geschrien. Ich war hinten und vorne nicht bereit für die Message. Und ich weiss jetzt nicht, wäre es anders gewesen, wenn man mir gesagt hätte, jetzt Mami ist gestorben, weil ich irgendwie erwartet habe, dass das Telefon zuerst kommt, aber ja, wahrscheinlich nicht.
Und es ist ja auch, glaube ich, ohne Vorzeichen passiert. Natürlich, eben, er war schon alt gewesen.
Ja, es ist völlig für uns unerwartet gekommen. Also, er war am Sonntag noch unterwegs gewesen und so wie immer. Und am Montagabend ins Bett und am Dienstag einfach nicht mehr verwacht. Also, beziehungsweise so hat das meine Mutter empfunden. Sie ist aufgestanden und ist gerade zum Morgen einfach vorgegangen, hat ihn noch ein bisschen schlafen lassen. Und irgendwann hat sie wahrscheinlich langsam Hunger gehabt und hat ihn wecken, zum Morgen essen. Und ist ihn dann, ihn wollen wecken, wahrscheinlich zum Bett ausrühren. Und hat gemerkt, dass er verstorben ist. Und von dort her, ja, auch für sie völlig unerwartet. Ich habe sie auch konkret gefragt, ob sie, also ja, vor letzter Woche haben wir darüber diskutiert, ob sie so im Nachhinein, jetzt wo ein bisschen Zeit vergangen ist, ob sie irgendetwas gemerkt hat, was anders war an dem Tag vorher. Oder ob er irgendetwas gesagt hat und sie verneint das total. Sie sagt, nein, ich bin überzeugt, er hat nichts gemerkt, dass er muss gehen. Nichts, nada. Also ich glaube, es ist auch für meinen Vater überraschend gewesen, dass er verstorben ist in der Nacht. Er hat sie auch nicht geweckt, nichts, und er ist, wenn er sonst irgendetwas gehabt, dann hat er sie die Nacht angestupft, oder? Also ja, ich glaube, er hat das wirklich selber auch nicht gemerkt. Das ist eigentlich unglaublich schön. Also das, also, das wünscht man sich ja für einen älteren Teil.
Ja, unter Umständen, ja.
Ja, also ich glaube, und das habe ich von Anfang an dann eigentlich so gut können einordnen. Wow, wie mag ich dir das gönnen, dass du so hast können gehen. Das ist, so wünschte ich mir das für jemanden, den ich gerne habe, dass man einfach kann aus dem Leben gehen kann, ohne grosses Tamtam. Ohne Schmerzen, ohne Atemnot. Nicht einfach. Einfach nicht mehr verwachen. Ist einfach super.
Ja.
Aber für die Hinterbliebenen ist es natürlich gerade ein bisschen Stress.
Ja. Wie war denn das für dich, wo du so realisiert hast, hey, jetzt habe ich eigentlich gemeint, ich sei einigermaßen parat und jetzt stelle ich fest, ich bin komplett von der Socke.
Ja, es war ein bisschen ernüchternd, muss ich sagen, dass ich mir das immer so schön geredet habe, dass ich mich mit dem Tod auseinandergesetzt habe und so die Verluste, die werden kommen, das Gefühl hatte, das kann ich einordnen und so sehr rational, dass die ein mega schönes Leben hatte und irgendwann muss man ja gehen. Und auch ja, also jetzt zum Beispiel auch, eben meine Mutter wird 89 und meine Mutter, die hat eigentlich sonst nichts, also die ist so gesund und nimmt nicht eine Tablette, nichts. Und natürlich, wenn man jetzt die würde zum Doktor schleppen und würde durchchecken, da findet man wahrscheinlich schon etwas. Aber das will sie gar nicht, weil sie ja gar keine Behandlung wählen. Und meine Eltern haben von dort so eine, ich finde, eine sehr gesunde Einstellung gehabt, dass sie nie und nimmer hätten wollen, so eine Intensivbehandlung machen.
Mhm.
Und auch, dass sie ja, Patientenverfügung gemacht haben und so.
Also das heisst, ihr habt schon sehr viel geredet auch darüber miteinander?
Ja. Ja, wir haben immer können gut und offen über Sterben reden. Dass es halt für mich im beruflichen Setting immer wieder ein Thema war, ja, haben wir sehr offen können über solche Sachen reden. Also ich habe gewusst, was mein Vater will, wie er will bestattet werden. Wir haben ganz viele Sachen, ist für uns so klar gewesen, was es auch einfach macht. Oder?
Mhm.
Und ich habe vor letztes Jahr habe ich auch für mich einmal eine Patientenverfügung gemacht. Das ist auch so etwas. Oder? Man hat irgendwie immer das Gefühl, ja, sollte man mal machen, aber macht es dann irgendwie doch nicht. Und einmal die Unterlagen die hatte gehabt und habe es dann doch auch wieder nicht ausgefüllt. Und bin aber letztes Jahr einmal in einem Ethik-Café gewesen, also um so einen ethischen Fall besprochen haben in Luzern, von einem ganz jungen Menschen, der sehr akut verstorben ist und der eben auch keine Patientenverfügung hatte. Und das hat mich recht wachgerüttelt, dass ich gefunden habe, hey, jetzt gibt es mal keine Ausrede, jetzt mache ich das mal wirklich, weil ich will nicht als Brokkoli irgendwo nachher enden. Und ich will wirklich, dass man bei mir dann nicht nur eine intensiv, also initial schon eine Reanimation macht, aber nachher nicht mehr. Und das muss man, das müssen meine Kinder wissen, und das muss mein Umfeld wissen. Und hat dann das gemacht und das war sehr befreiend, als ich es gemacht habe und gefunden, so, jetzt habe ich das einmal abgehögelt. Ja. Ja.
Mhm. Und dann hast du das auch besprochen mit deinen Kindern, dass sie es jetzt ja, auch wissen?
Ja, also ich habe es einerseits meiner Schwester gegeben, also sie als primäre Ansprechperson in so einer Situation. Und das hat dann noch zu Diskussionen geführt, weil vor allem meine jüngere Tochter gefunden hat, ja, also warum jetzt sie und nicht mir? Und ich habe gedacht, ja, ich glaube, es ist gut, wenn ihr nicht als Kind dann in so einer Situation so ein Zepter führen müsst. Ich glaube, es ist einfacher, wenn jemand, obwohl meine Schwester natürlich auch sehr betroffen wäre, das kann man anpassen natürlich in ein paar Jahren wieder, wenn meine Kinder auch ein Spürchen älter sind. Aber ich glaube, es ist einfacher, ja. Mhm. Wenn das mhm. jemand älter muss und ja,
mhm.
dann eine wichtige Rolle in der Handlung haben. Aber ja, sie haben auch so eine Kopie von der mhm. Patientenverfügung und wissen auch, wo meine ist. Und
es war ein Anlass gewesen, um mal darüber zu reden, oder?
Ja, also wir haben auch mit meinen Kindern immer wieder mal über das Thema geredet, auch ja. über Organspende und ich weiss auch, was sie wollen oder was sie eben nicht wollen.
Mhm.
Ich finde, das ist wichtig.
Mhm. Mhm. Was hilft dir denn jetzt in der Trauer, um nochmal auf das zurückzukommen? Was findest du hilfreich als Trauernde?
Also initial hat mir extrem geholfen. Und das habe ich auch dazu mal als Familientrauerbegleitung gelernt, so, dass man einem Essen bringt.
Mhm.
Da habe ich dazu mal gedacht, ja, ist wahrscheinlich noch gut, wenn jemand jetzt etwas. Aber es ist extrem dankbar, wenn jemand einem das Essen bringt. Also, ich habe den grossen Vorteil. Also, ich bin dann eben eigentlich Tag und Nacht dann bei meiner Mutter gewesen, weil wir sie nicht mehr alleine lassen konnten. Und den Tag durch. Initial ist auch meine Schwester einmal noch gekommen. Und sie hat immer das Futter mitgenommen. Und das war so toll gewesen, wenn wir einfach eine Lasagne oder so in den Ofen schieben können. Ich hätte kaum Energie gehabt, mir etwas zu kochen. Hunger hast du sowieso nicht, aber du weißt, okay, etwas essen solltest. Und wenn ich gegessen habe, hat auch meine Mutter gegessen. Wenn ich nichts gegessen hätte, hätte auch sie nichts gegessen. Also hast du etwas gegessen. Und so, dass, ja, also wenn ich jetzt jemandem einen Tipp geben kann, sagen wir, der Nachbar ist irgendein so ein Todesfall oder so, wenn du etwas machen willst, hey, bring denen einfach etwas zu essen, was sie einfach in den Ofen reinstellen können. Das ist wahnsinnig dankbar. Mhm. Und jetzt so im Verlauf, also für mich ist es sehr schön gewesen, zu sehen, wie ich getragen wird von Menschen rundherum, die mich kennen, die mich gerne haben, auch von meinem Team. Das ist so die Solidarität, etwas zu tragen, mitzutragen, auch nachzufragen, auch die Kärtchen, die ich bekommen habe, sehr berührend. Und dass es aber auch jetzt, 5 Wochen später, noch ein Thema ist. Also man fragt mich auch jetzt noch aktiv, hey, wie geht es dir? Mhm. Und das finde ich, ja. Dann natürlich so der Zusammenhalt innerhalb der Familie, dass man einfach zusammen etwas teilt. Das ist für mich wichtig, ja. Mhm.
Wie schaust du jetzt für dich so ein bisschen in die Zukunft? Die nähere Zukunft?
Jetzt auf den Bezug auf den Tod, mhm. oder?
Also auf Trauer.
Auf Trauer. Ja, ich will mir Zeit nehmen zum Trauern. Also ich merke, dass ich will mir jetzt langsam ist alles ein bisschen rundum ein bisschen geregelt und ich merke, ich habe langsam ein bisschen den Durchblick, was in welchem Ordner sollte sein und das ganze Administrative mit Banken und Rechnungen und so weiter. Inzwischen habe ich den Durchblick und habe das für mich so können ordnen. Und jetzt kommt so die Phase, wo ich mir auch aktiv so ein bisschen Zeit nehmen kann zum Trauern. Und eben auch so, ja, jetzt merke ich, hey, die Zeit mit meinem Vater kommt einfach nicht mehr zurück. Oder? Und ich habe aber 1001 Erlebnisse mit ihm gehabt, wo mir auch immer wieder so ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Und zum Beispiel 2 Wochen, bevor er verstorben ist, zusammen das Haus putzt, also mit meiner Schwester und mit meiner Schwägerin und meinem Schwager. Und wir haben es mega lustig gehabt dort. Und so, ich höre ihn immer noch so, seine Sprüche, wie er dort gemacht hat. Und ja, so eine dankbare Zeit gewesen.
Mhm. Und die willst du jetzt noch mal ein bisschen erinnern und würdigen?
Ja, und auch, also ich bin einfach sehr dankbar, das, was er uns so mitgegeben hat, an Wert auf den Weg. Mhm. Ja. Mhm. Ich kann im Moment, kann ich mich wie noch nicht so eng mit ihm jetzt so verbinden. Also ich müsste lügen, wenn ich jetzt sage, ich bin fest mit ihm im Gespräch und so. Ich bin ja noch recht abgelenkt mit allem, was rundherum war. Und es gibt so einzelne Momente, wo ich mich wirklich so dieser Trauer hingeben kann. Und die ist dann sehr intensiv. Mhm. Da kann ich wirklich fest sprühlen. Und das ist, finde ich, so. Also wenn ich so Playlists höre, die wir zusammengestellt haben, die wir in der Kirche hatten, dann bin ich ganz präsent bei ihm.
Mhm. Und das ist ja auch schön, wenn dann die Tränen auch fliessen können, oder?
Ja, absolut, ja.
Ja, ich wünsche dir weiterhin einen guten Trauerweg, wenn es auch holprig ist und manchmal ein bisschen dunkel. Schön kannst du die guten Erinnerungen aufrechterhalten. Und ich wünsche dir natürlich für deine Tätigkeit weiterhin alles Gute und am Verein Herzensbilder. Wir sagen sehr gerne dann auch noch, wie man euch unterstützen kann. Ich tue gerne einen Link in die Show Notes. Was wünschst du dir für die Zukunft vom Verein, um nochmal auf den kurz zurückzukommen?
Ja, ich wünsche mir natürlich ganz viele Menschen, die jetzt zuhören, die uns unterstützen, die mal neugierig sind. Was machen die jetzt ganz genau? Gehen auf unsere Homepage, schauen euch das an, lesen mal ein paar Berichte und dann werden die Sinnhaftigkeit von dem Verein auch sehen. Und dann dementsprechend wünsche ich mir natürlich viel spenden, dass wir möglichst lange das Angebot für die, ja, für die Familien können zur Verfügung stellen.
Danke,
dass
vielmals
der Verein noch richtig lange kann weiterleben kann.
Unbedingt.
Danke vielmals fürs Gespräch.
Danke dir von Herzen. Schön, bist du da gewesen. Alles Gute.
Danke, gleichfalls. Danke.
Miriam hat hier in diesem Gespräch aus dem Vollen geschöpft. Ihre langjährige Erfahrung in der Pflege intensiven Settings, ihr Feuer für den Verein Herzensbilder, ihr Wissen aus der Familientrauerbegleitungsausbildung und natürlich ihre Erfahrungen als Mensch haben das Gespräch zu einem grossen Potpourri im besten Sinn gemacht. Die Miriam hat mir bei der Aufnahme auch gesagt, dass ihre Familien und Freundschaften im Leben das Wichtigste sind. Und ich glaube, gerade in Zeiten von Trauer spüren wir alle am besten, was für uns eigentlich zählt. Und wenn du jetzt findest, ja, ja, genau, und ich wünsche dir allen, sie könnten ihre wichtigsten Erinnerungen an die liebsten Menschen festhalten, dann geh doch gerne auch mal schauen auf herzensbilder.ch. Dort findest du kurze Berichte von verschiedenen Einsätzen, die die Freiwilligen von diesem Verein schon geleistet haben, damit die Familie gute Erinnerungsfotos bekommen. Und du kannst auch direkt und ganz einfach online spenden, wenn du die Arbeit unterstützen willst. Weil ohne Spenden ist das alles nämlich nicht möglich. Weil es mich interessiert hat, wie dann die Herzensbilder-Einsätze für FotografInnen ablaufen und wie sie an die Arbeit herangehen, habe ich auch noch mit einer Herzensbilder-Fotografin geredet. Laura Kissling hat schon mehr als 85 Einsätze gehabt und erzählt im letzten Stündchen von dieser Arbeit. Und das Gespräch mit ihr, das kommt in den nächsten Tagen raus und ist wirklich sehr eindrücklich. Danke an Claudia Moser für die Unterstützung im Schnitt und der Redaktion. Das ist ein Podcast von Onda Productions, ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass wir offener reden können über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Und das war das letzte Stündchen. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns gleich wieder. Dann reden wir wieder über Sterben, weil Totschweigen nur selten hilft, weil es spannend ist und viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibello. Bis bald.